Ja, geliebte Geschwister in Christus Jesus, Gott ist für uns. Was ist das doch für ein Zuspruch für alle Gläubigen? Gott ist für uns, redet vom Wirken Gottes, von seinem Vorhaben, von seinem Ziel mit seinen Heiligen, seinen Geliebten, mit dieser ganzen Schöpfung, mit dem gesamten All. Und wir sind seine geliebten Kinder, die er für sich zubereitet, für die er in dieser Zeit seine Fürsorge trägt, in Betrübnis und Freude, in äußerer Armut und innerem Reichtum. Wie wurde doch dieser Spruch abgeändert, um ihn für menschliche Vorhaben und Pläne zu verfremden? Gott mit uns, das war einer der Wahlsprüche des schwedischen Königs Gustav Adolf und der Schlachtruf seines Heeres während des Dreißigjährigen Krieges. Und er wurde auch der Wahlspruch des preußischen Könighauses, der deutschen Kaiser, und war nach dem Ende der Monarchie in Deutschland ein Teil der deutschen militärischen Hoheitszeichen. Gott mit uns, das war die Aufschrift auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten. Uns befremdet der Gedanke, in einen politisch motivierten Krieg während dieses bösen Äons mit dem Wahlspruch Gott mit uns zu ziehen, da Kriege mit erschütternd viel Grausamkeit verknüpft sind, auch wenn es sich um Glaubenskriege handelt. Und die gewalttätigsten und rachsüchtigsten Handlungen wurden unter diesem Wahlspruch vollbracht. In unserer Schriftstelle ist auch nicht von Gott mit uns, sondern Gott ist für uns die Rede. Und das heißt, dass Gott nicht in unsere Verfügungsgewalt gestellt ist und wir nicht einfach Gott unseren Wünschen und Zielen anpassen dürfen. Gott ist für uns, ist eine Glaubensaussage, auf die sich unser Wandel in den Werken gründet, die Gott vorherbereitet. Und Gott ist für uns, ist der Gnade gemäß. Und sie ist uns geschenkt. Wir können sie nicht nach unserem Gutdünken gestalten. Und Gott geht mit einem jeden von uns seinen besonderen Weg. Aber wir sollen wissen und ernst nehmen, dass der Zuspruch Gott ist für uns eine prägende Zielorientierung unseres Lebens in Christus Jesus sein will, inmitten von Drangsal und Druck, Verfolgung und Gefahr, Belastungen und Einengungen. Ja, liebe Geschwister, diese drei Wörter, Gott für uns, die stehen im Zentrum des Römerbriefs. Mit dieser frohen Botschaft, wenn Gott für uns ist, wer kann da wider uns sein? Fasst Paulus sein Evangelium von der Rechtfertigung und der Versöhnung, die er vorher erläutert hat, zusammen und führt uns anschließend zu einem Lobpreis der Liebe Gottes. Und wir haben ja gerade aus diesem 8. Kapitel einige Verse gehört. Ich möchte die nochmal vom Vers 28 lesen. Wir aber wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Und die er aber vorherbestimmt, diese beruft er auch. Und die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, die verherrlicht er auch. Da steht Gott überall an erster Stelle in diesem Abschnitt. Und er steht über allem, was es überhaupt gibt, über unserer Welt, über allen Geschehnissen. Dies würde ja schon ausreichen, um diese Verse zu einem Triumphlied zu machen. Aber darüber hinaus sind sie uns als ein Kleinod gegeben, uns den Auserwählten Gottes. Und schenkte er unverdientermaßen so viel Glauben seiner Gnade gemäß, die Rechtfertigung und die Versöhnung, was wir mit den erleuchteten Augen unseres Herzens erkennen dürfen. Und die letzten Aussagen dieses 8. Kapitels, die führen dann zu dem Jubellied. Da erstrahlt Gott in unseren Herzen, damit in ihnen der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi aufleuchtet. Und jeder Satz lenkt den Blick weg, weg von uns und hin zu ihm, der alles bewirkt, sodass wir über Drangsal und Druck nicht nur Sieger sind, sondern noch mehr als das, und zwar durch den, der uns alle Zeit liebt. Und keine Macht, aber auch wirklich keine, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Ja, Gott wirkt uns alles zum Guten zusammen. Und die Betonung, dass Gott in allem der Wirkende ist, das ist ein wunderbarer Zuspruch für alle Gläubigen in Christus. Alles wirkt Gott zum Guten zusammen. Alles. Wir Menschen sind ja schnell bereit, dort Abstriche zu machen. Wie ist es mit dem Üblen? Die Ungerechtigkeiten, die besonders auch Gläubige oft zu tragen haben. Darauf kann sich doch dieses Wort nicht beziehen. Dem, der die dargereichte Retterhand Jesu ergreift, ist ein glückseliges Dasein und eine zukünftige himmlische Seligkeit versprochen. So hören und meinen doch viele Christen. Man bekommt den Eindruck vermittelt, dass nach unserem Gläubigwerden nur noch eitel Sonnenschein in unserem Leben herrschen würde. Und auf diese Weise sind wir geneigt anzunehmen, dass wer gläubig ist, auch zu Wohlstand kommt. Ja, das ist eine völlig ich-bezogene Glaubenserwartung, die nicht dem Wort Gottes entspricht. Wenn für uns Glaube die sichere Gewissheit ist, Gott werde tun, was wir uns wünschen, oder die Zuversicht, dass er seinen Willen dem unseren anpassen wird, dann wäre Glaube ein Glaube an uns selbst. Und solches Selbstvertrauen, das hat sich schon immer ein religiöses Gewand zugelegt und als Glaube getarnt. Aber Glaube, wahrer Glaube an Gott, schätzt unser Ich gering und stützt sich auch allein auf sein unverbrüchliches Wort und nicht auf unsere Ansichten über ihn oder über sein Wort. Allein fest auf das Wort der Gnade gegründet, hat der Glaube einen unerschütterlichen Stand. Ja, wir vergessen oft zu leicht, dass im Zentrum unseres Glaubens das Kreuz steht. Und bisweilen sind wir so von unserer ich-bezogenen, erfolgsorientierten Sichtweise eingenommen, dass wir vergessen, unser Glaube ist ein Glaube der Gnade und nur der Gnade. Wir sind begnadet und beschenkt. Und viele sind so beeinflusst von der Macht des Erfolges, dass sie ihren Glauben für einen Glauben ihrer Leistung halten. In Christus Gläubige müssen nicht versuchen, erfolgreich zu sein. Vielmehr sollten sie für die Wahrheit einstehen, die Gott ihnen groß macht. Das Wort der Wahrheit triumphiert letztlich. Und der Glaube rechnet damit, dass die Schrift, wenn sie in unserem Text alles sagt, ganz gewiss auch alles meint. Alles wirkt Gott zum Guten zusammen. Auch die unbegreiflich langen Leiden mancher Kinder Gottes, die Nöte des Zusammenlebens mit ungläubigen Menschen und auch die Schrecken von Aufruhr und Krieg, alles. Und wenn es uns zur unumstößlichen Wahrheit geworden ist, dass alles aus Gott ist, dann ist auch diese Wahrheit unumstößlich, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Und diese Wahrheit behält letztlich die Oberhand. Ja, geliebte Geschwister, zum Guten zusammenwirken, das bezieht alles mit ein. Die verworrensten Ereignisse, die rätselhaften Führungen, Licht und Dunkel auf unserem Weg, Annehmbares und Widriges, alles wird von Gott zu einem festgelegten und guten Ausgang geführt. Und Gott gebraucht alles, das Negative und das Positive, um seinen herrlichen Vorsatz zu erreichen. Und in all dem sind wir mit eingeschlossen. Wir sollen dabei sein und die rechte Einstellung zu den Dingen finden, die Gott zum Guten zusammenwirkt. Und dabei sind wir aktiv. Wir wirken aus, was sein Wille in uns formt, indem wir auf das Wort des Lebens Acht haben. Der Lobpreis gebührt allein dem einen Gott und Vater, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Wir haben gehört, dass das Zusammenwirken Gottes zum Guten denen gilt, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Diese beiden zusätzlichen Erläuterungen, die müssen stets zusammen genannt werden, sonst könnten da falsche Ansichten entstehen. Das eine hängt vom anderen ab. Die Liebe zu Gott ist eine Bestätigung der Berufung Gottes, denn nur Berufene können Gott wahrhaft lieben. Und da werden wir an das Wort aus 1. Korinther 8, Vers 3 erinnert. Denn wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Und mit denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind, hat Gott ein bestimmtes Ziel im Auge. Alles, was Gott zur Erreichung dieses Ziels geplant hat, kann nur zum Guten dienen. Unsere Rettung in Christus ist schon vollendet und gesichert. Hier kann von uns aus nichts mehr hinzugetan werden. Da eine kleine Anmerkung, verwechseln wir nicht unsere Rettung mit unserer Zubereitung. Letztere bedeutet den Weg zum Ziel. Die allumfassende Rettung, die werden wir im neuen Körper der Herrlichkeit erleben. Und der Weg dorthin, den gehen wir in unserem Körper der Niedrigkeit. Dadurch sind wir nach Gottes Willen noch der Vergänglichkeit, der Unvollkommenheit unterworfen und den Einflüssen dieser Welt ausgesetzt. Dem Fleisch und Blut kann das Königreich Gottes nicht zugelost werden, heißt es 1. Korinther 15, 50. Und auf diesem Weg muss alles Gott dienen. Ja, geliebte Geschwister, heute, in der Zeit der Haushaltung der Gnade, hat Gott die Auswahl einiger ins Auge gefasst, die er dazu ausersehen hat, ihm bei der Durchführung seines Plans im gesamten Weltall zur Verfügung zu stehen. Gottes Wort sagt uns, dass wir bereits vor dem Niederwurf der Welt auserwählt wurden, also vor jener ersten Gerichtskatastrophe, woraufhin die Erde ein Chaos und inhaltslos wurde und Finsternis auf der Fläche des überfluteten Chaos war, wie wir 1. Mose 1, Vers 2 lesen. Er legte unsere Laufbahn bei Anbeginn fest, ehe wir irgendeinen Anteil daran haben konnten. Das übersteigt unsere kühnsten Erwartungen, denn wir sind vorherbestimmt, wie wir gehört haben, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Und auf dieses Ziel und nichts Geringeres als dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, wird der Horizont unseres Glaubenslebens ausgelegt. Noch tragen wir das Bild des ersten Menschen an uns. Und was wir heute in Christus sind, das ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Kolosser 3, 3 und 4. Ja, wir haben hier eine Kette göttlicher Heilstatsachen in diesem Römer 8. Glaubwürdig und zeitunabhängig. Alles Heilswirken Gottes geschieht nach seinem Plan und entspringt seinem Vorsatz. Haben wir gehört, zuvor erkennen, vorherbestimmen, berufen, rechtfertigen, verherrlichen. Gottes Pläne übersteigen unser menschliches Begriffsvermögen. Seine Gedanken sind nicht unsere. Und sein Vorsatz setzt nicht nur auf Rahmenbedingungen. Er ist nicht nur auf die großen Linien begrenzt, sondern er schließt auch alle Einzelheiten in sich. Und das sehen wir bei vielen Ankündigungen, die wir im Wort, auch was die Zukunft angeht, betrifft und die dort viele Einzelheiten beschreibt. Und das ist auch das, was wir in unserem Glaubensleben immer wieder erleben und bezeugen können. Welch eine wegweisende Erleuchtung war es doch für unser Herz, als wir erkannten, dass Gott einen Vorsatz, einen Plan hatte. Er weiß nicht nur alles bereits vorher, denn er war es, der alles erschuf. Nein, er bewirkt auch alles, sodass nichts einem blinden Zufall überlassen bleibt. Er ist es, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt und Gottes Wille führt zu Gottes Ratschluss und dieser zu Gottes Vorsatz, zu seinem Plan, der alle und alles umfasst. Ja, denn die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Zuvor erkennen und vorherbestimmen, beides geschah, lange bevor wir einen Anteil daran nehmen konnten. Da schließt der Apostel Paulus bewusst jedes menschliche Hinzutun aus. Und zuvor erkennen, das bedeutet ja so viel wie vorher ins Auge fassen oder wahrnehmen. Gottes zuvor erkennen ist der wahre Anfang für die, die ihn lieben. Kein Mensch war daran beteiligt. Und da werden wir eigentlich an diesen göttlichen Grundsatz erinnert, den wir im Kapitel 4 des Römerbriefes lesen, im Vers 17. Er ruft die Nicht-Seienden, als seien sie. Ja, Christus, das Abbild des unsichtbaren Gottes, er ist der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung. Er wurde durch seinen vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber, durch seine Erniedrigung, durch sein Kreuz, sein Grab, sein Auferstehen und seine Erhöhung zur Rechten des Vaters in allem der Erste. Und er ist auch der Anfang oder das Haupt der neuen Menschheit, des zweiten Menschen. Und diesem Bild sollen die Berufenen gleichgestaltet werden. Und als Berufene in Christus sind wir auf den Weg gestellt, der zu diesem Ziel sicher führt. Und unsere innere Einstellung ist nicht von geringer Bedeutung, wenn wir diesen Weg gehen. Paulus ist uns da ein rechtes Vorbild. Er schreibt den Philippern im 3. Kapitel, doch das, was mir einst Gewinn war, das habe ich um Christi willen als verwirkt erachtet. In der Tat erachte ich sogar alles für verwirkt, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn über allem steht. Um deswillen ich das alles als verwirkt und für Abraum erachte, damit ich Christus gewinne und als in ihm befunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, nämlich die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, geliebte Geschwister, alles aus Gott. Diesen Ausspruch des Apostel Paulus, den könnten wir als Überschrift auch über diese Kette der göttlichen Heilstatsachen in diesem 8. Römerkapitel setzen. 5-mal, wenn wir mitgezählt haben, hören wir er aber und er auch. Die er aber vorherbestimmt, diese beruft er auch. Die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Gott ist stets der Handelnde. Wir sind Betroffene. Und haben wir bemerkt, dass hier kein Wort von Sündenerkenntnis erwähnt wird? Keine Wassertaufe, keine Buße, kein Glaube, keine Heiligung. All das wird doch in der Christenheit für unbedingt notwendig zur Rettung erachtet. Und wir hören hier in unserem Text, Gott tut alles. Und gerade deshalb ist die Rettung in Christus von unerschütterlicher Sicherheit. Darum ist hier alles darauf ausgerichtet, was Gott verherrlicht. Und wer Aufschluss über das Fehlen des menschlichen Tuns haben will, der möge im Philipper 2, Vers 12 und 13 nachlesen. Dort hören wir, wirket aus, nicht schafft, wirket aus eure Rettung, denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt, das Wollen wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir diesen Text hören und lesen, dann erkennen wir da eine Besonderheit der griechischen Sprache. Und in unserer Übersetzung wird das auch deutlich vor Augen gestellt. Wenn es da heißt, vorherbestimmt, beruft, rechtfertigt, verherrlicht, dann lesen wir und sehen wir dort so einen kleinen, waagerechten Strich vor den jeweiligen Wörtern. Und das soll anzeigen, dass es sich hier nicht um eine zeitbedingte Aussage handelt. Dieser erhöhte waagerechte Strich vor vorherbestimmt bedeutet dreierlei. Dass Gott uns damals vor langer Zeit in der Vergangenheit vorherbestimmte. Dass wir heute noch ausersehen sind und dass wir es alle Zeit bleiben werden. Jene allererste Vorherbestimmung, die war von Menschen völlig unbeeinflusst. Es gab ja noch keine. Und so konnte niemand aufgrund seiner guten Werke erwählt oder wegen seiner bösen Taten verworfen werden. Noch war niemandem Gelegenheit gegeben, das eine oder das andere zu tun. Noch befand sich die Menschheit in Gott und in seinem Sohn. Und damit ist zugleich nachgewiesen, dass selbst unsere heutige Unwürdigkeit seine Vorherbestimmung nicht erschüttern kann. Und diese frohmachende Erkenntnis, die sollte uns täglich zu einem neuen Lobpreis drängen. Ja, geliebte Geschwister in Christus, zur heutigen Zeit beruft Gott noch immer seine Auserwählten. Die Berufung der Glieder der Körperschaft Christi, sie ist ausschließlich das Werk der souveränen Gnade Gottes. Und in dieser Berufung sind Gehör und Glaube als Geschenk der Gnade eingeschlossen und als weitere Folge auch die Rechtfertigung und Versöhnung. Und an dieser Berufung nimmt der Berufene insofern Anteil, dass für ihn das gehörte Wort plötzlich lebendig wird und in ihm kräftig wirkt. Den Thessalonichern erklärt der Apostel ihre Auserwählung durch ihre Berufung. Und da lesen wir 1. Thessalonicher 1, 4 und 5. Wissen wir doch, von Gott geliebte Geschwister, um eure Auserwählung. Denn das Evangelium unseres Gottes ist nicht allein im Wort zu euch gekommen, sondern in Kraft und dem Heiligen Geist und in viel Vollgewissheit. Und auch heute wird so mancher erwählt sein, aber solange ihm das Wort Gottes nicht sagt, weiß er nicht, dass er berufen ist. Es gibt aber keinen einzigen Berufen, der nicht vorher erwählt ist. Wir wurden einst berufen. Wir sind es heute noch und wir werden es in Zukunft stets bleiben. Und auch die Rechtfertigung, von der jetzt die Rede ist, kann keiner von uns irgendwie beeinflussen, weder im positiven noch im negativen Sinn. Die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Und Rechtfertigung ist für die, die Gott glauben, dass Jesus Christus für sie starb, als sie noch Sünder waren. Und wir sind in seinem Blut gerechtfertigt und mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Und in Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber hebt uns gegenüber seine Liebe dadurch hervor, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr folglich werden wir nun in seinem Blut gerechtfertigt, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir nun versöhnt in seinem Leben gerettet werden. Ja, Abraham wurde als erster gerechtfertigt. Und nicht etwa, weil er die Rechtfertigung verstanden hatte, sondern weil er Gott beim Wort nahm, weil er ihm vertraute. Und so ist die Rechtfertigung für die, die ihr Vertrauen auf Gott richten. Ob wir das richtig begreifen, ist nicht das Entscheidende. Rechtfertigung ist weit mehr und weit umfangreicher als Vergebung der Sünden. Um Sünder zu rechtfertigen, bedurfte es des einmaligen Opfers des Sohnes Gottes selbst. Und dieses größte Opfer ist für alle gebracht. Aber gerechtfertigt werden heute nur die von Gott Berufenen. Und unsere Rechtfertigung ist notwendig, um uns würdig zu machen, Familienmitglieder Gottes zu sein, mit denen Gott sich versöhnt. Der Glaube wird in diesem Zusammenhang nicht besonders erwähnt. Denn auch der Glaube ist eine Gnadengabe Gottes, wie wir es im Epheser 2, Vers 8 nachlesen können. Gott ist es, der rechtfertigt, nicht wir, die Glaubenden. Wir sind Gerechtfertigte in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Entscheidend ist für uns, was wir in Gottes Augen allezeit sind, nicht aber das, was wir meinen zu empfinden oder erkannt zu haben. Gott, so hören wir in diesem Text, sieht uns vom Ziel her. Und so wie manche ja nicht einmal ahnen, dass sie allezeit gerechtfertigt sind, und immer wieder auf sich selbst und ihr Versagen schauen, statt auf den, der sie rechtfertigt, so ist es anderen wiederum nicht bewusst, dass sie sich alle Zeit auf dem Herrlichkeitsweg befinden. Auch wenn Drangsal, Druck, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert sie von der Liebe Gottes zu trennen scheinen. Wir blicken viel zu oft immer wieder auf all das Geschehen, was um uns herum viel Aufsehen macht, statt auf den, der uns zur Verherrlichung führt. Ja, geliebte Geschwister, gerade die Wege der Demütigung und der Erniedrigung, die führen uns zum Ziel der Verherrlichung. Es ist ein großer Irrtum, wenn man so landläufig meint, je frommer man lebt, desto besser hat man's im Leben. Gewiss, innerlich ist man voll Freude, aber nach außen erleben wir oft sehr viel Einengung und Leiden. Und unser Herr sagte seinen Jüngern im Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, doch fasst Mut, ich habe die Welt überwunden. Und das ist die Erfahrung aller Gotteskinder, aller Söhne Gottes. An Christus, hinein in Christus zu glauben, das bedeutet ja auch für ihn zu leiden. So schreibt Paulus das in Philippern im Kapitel 1, 29. Durch Leiden und Demut werden wir zum Sieg geführt, nicht in die Niederlage, zum Sieg, und das immer wieder neu, das ist unser Weg. Und dazu wird uns die Gesinnung Christi Jesu vor Augen geführt. Jesus Christus wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod, diesem schmachvollen Tod. Und unser Herr und Retter lebte im Gehorsam, ja es war geradezu seine Speise. Johannes 4 lesen wir, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Der Gehorsamsweg war ein freiwilliger Weg, auch in der schwersten Stunde. Und unser Herr Jesus Christus zeigte demutsvollen Gehorsam im Garten Gethsemane. Vater, wenn es dein Beschluss ist, trage diesen Becher von mir weg, indessen nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und am Kreuz vollendete unser Herr seine Erniedrigung und seinen Gehorsam in Vollkommenheit, so wie wir es Hebräer 5, Vers 8 und 9 ausgelegt finden. Obgleich er der Sohn ist, lernte er den Gehorsam durch das, was er litt. Und so vollkommen gemacht ist er allen, die ihm gehorchen, die Ursache äonischer Rettung. Am Kreuz erlitt er die schmachvollste Erniedrigung um unser Willen. Durch Niedrigkeit und Leiden ging Christi Weg zur Herrlichkeit. Und Paulus war darin auch sein Nachfolger und konnte von sich sagen, dass die Leiden des Christus in ihm überflossen. Und damit stimmt überein, dass auf Tod und Sterben die Auferstehung folgt, so wie bei uns auf das täglich sterbe ich, das tägliche Auferstehungsleben, der Wandel in Neuheit des Lebens folgt. Und im Glaubensgehorsam eröffnet sich der Weg für die Gnade mit der herrlichen Erwartung unserer Verherrlichung. Unser Glaubensgehorsam hat bei uns nie seine Grundlage im Gesetz, sondern in der willigen Unterordnung unter die Wege, die der Vater einen jeden von uns führt und nicht die wir uns selbst suchen. Wir sind ja wie Christus Söhne Gottes. Auch wir empfangen die Herrlichkeit der Gnade Gottes mit allem, was sie in sich birgt, nicht um uns selbst zu gefallen, nicht zum eigenen Vorteil, sondern dass die Gesinnung Christi Jesu auch in uns ausgelebt werde. Und all das liegt auf einer geistlichen Linie. Im Geist geht es heute schon von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so dass wir bereits einen Vorgeschmack von jener zukünftigen Gleichgestaltung mit dem Körper seiner Herrlichkeit erhalten. Unser irdischer Weg geht noch durch Fehlschläge und Demütigungen. Und unsere körperlichen und geistigen Fähigkeiten versagen. Aber auch in unserem Text ist die Verherrlichung eine zeitlose Tatsache, ebenso wie Vorherbestimmung, Berufung und Rechtfertigung, obwohl wir vielleicht gerade bei der Verherrlichung so eine Zukunftsform erwarten sollten. Gott hat bereits damit begonnen, uns zu verherrlichen. Er tut es gegenwärtig und wir werden auch in Zukunft alle Zeit Verherrlichte sein. Und der Apostel wählt diese zeitlose Form, um uns zu zeigen, dass Gott seine Gedanken von der Vollendung her formt. Vor Gottes Augen ist diese bereits geschehen. Und der Berufene erlebt sie als Geschenk. In den vollen Genuss gelangen wir erst, wenn unser jetziger seelischer Körper der Vergänglichkeit Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit anzieht und damit ein geistlicher Körper geworden sein wird. Wir aus 1. Korinther 15, 44 bis 54 lesen. Und diese Verherrlichung, die wird endlich dem Berufenen den Weg frei machen, um all das in Besitz zu nehmen, was ihm bisher nur als im Geist, im Glauben und in der Erwartung bekannt war. All das meint Paulus, wenn er vom Verherrlichen, wie bei allen anderen Gliedern unserer Kette, in der zeitlosen Form spricht. Ja, liebe Geschwister, heute tragen wir ja noch das Bild dessen von Erdreich, das Bild Adams. Nach der Gleichgestaltung werden wir das Bild des Überhimmlischen tragen, das Bild Christi, dass wir schon jetzt beständig von Herrlichkeit zu Herrlichkeit umgestaltet werden, obwohl unser irdischer Körper verdirbt. Und auf der ersten Umschlagsseite unserer Zeitschrift Unausforschlicher Reichtum aus unserem konkordanten Verlag, da steht seit ihrem Erscheinen ein Hinweis, da steht 2. Korinther 3, Vers 18. Wir sollten uns bewusst sein, dass dieses 2. Korinther 3, 18 eine frohe Botschaft für uns ist. Vielleicht erinnert sich nicht jeder an den ganzen Vers, aber da kommen vier wichtige Worte vor. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist der Weg unserer Umgestaltung in das Bild der Herrlichkeit des Herrn. Also wenn ihr dann den UR mal wieder in die Hand nehmt, da schaut mal hin, 2. Korinther 3, 18. Das ist unser Weg zur Verherrlichung. Und ist es nicht herrlich, im Glauben zu wissen, dass wir als Söhne Gottes einen Platz im Herzen Gottes haben? Ja, wer kann wider uns sein? Das war diese Frage. Im Blick auf unsere Verherrlichung, niemand. Wenn Gott für uns ist, dann müssen selbst unsere Gegner zu unserem Heil beitragen. Na, wer wird uns Auserwählten Gottes bezichtigen? Niemand in der ganzen Welt letztlich ist in der Lage, gegen uns aufzutreten, denn Gott hat uns freigesprochen. Er hat uns gerechtfertigt. Und nicht nur das. Alles Gericht hat er seinem Sohn übergeben, also dem, der für uns starb und nun lebt und sich zur Rechten Gottes für uns verwendet. Ist das nicht Herrlichkeit? Das alles ist der Gnade gemäß. Ja, wie ist uns unser Herr begegnet? Er war nicht nur freundlich, er vergab uns nicht nur unsere Schuld, er war weit mehr, er war gnädig. Und Gnade fordert nicht, sie gibt. Gnade verurteilt nicht, sie bleibt nicht der Vergangenheit zugewandt, sie blickt auf das Kommende, blickt auf die Erwartung. Gnade baut keine Schranken auf, sondern hilft uneigennützig. Gnade sucht nicht nach Fehlern, sondern sie verschenkt freimütig ihre Gunst. Und ungeachtet dessen, was wir waren oder was wir getan haben, dürfen wir stets ausreichender Gnade uns gewiss sein, die uns unser Herr schenkt. Möchten wir doch dem nächsten Gläubigen mit dieser inneren Einstellung begegnen und anderen die Gnade erweisen, die der Herr uns erwiesen hat, dass wir uns dem Empfang dieser Gnade wert achten, würdig achten. Mögen wir uns doch gegenseitig auch diese überwältigende Gnade erweisen, denn wir waren alle Sünder und ermangelten der Herrlichkeit Gottes. Umsonst sind wir nun gerechtfertigt in seiner Gnade. Umsonst sind wir in ihn hineingenommen. Umsonst erhielten wir die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Der Gott schließt unseren Glaubensblick für die Tiefen seiner selbst auf, damit wir nicht Unmündige sind, sondern Gereifte, die in allem Willen Gottes vollgewiss sind. Dazu ist uns sein Wort gegeben. Wir sollen uns täglich daraus ernähren und uns so die Worte des Glaubens und der köstlichen Lehre einverleiben. Wir können also selbst aktiv werden. Aber darüber hinaus ist uns das Gebet gegeben um ihn, den Vater der Herrlichkeit, um geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung in der Erkenntnis seiner selbst und seines Willens zu bitten. Und wenn wir uns darin mühen, seine Gedanken und seine Wege von Herzen zu erfassen, dann wird es in uns zu einem wunderbaren Widerhall kommen, der seiner Verherrlichung dient. So können wir Gott in unseren Herzen, im Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern voll Dankbarkeit lobsingen. Ja, Paulus spricht im 1. Timotheus 2,5 von dem einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, dem Menschen Christus Jesus, der sich für alle anstatt eines Lösegeldes gegeben hat. Und er ist sowohl Menschensohn wie auch Gottessohn. Und in dieser Eigenschaft ist er der eine Mittler, vergleichbar einer Brücke, die auf jeder Seite des Ufers so einen mächtigen tragenden Pfeilern hat und ohne einen weiteren Stützpfeiler über den Strom hinwegreicht. Gott hat in Weisheit durch diesen Christus eine unlösbare und gesegnete Verbindung geschaffen, die auch heute in unserem Alltag von großer Bedeutung ist. Denn Christus sitzt nun zur Rechten Gottes und verwendet sich für uns. Was für ein Zuspruch und Trost. Er ist ein wahrhaftiger, großer Mittler im Dienst vor Gott, der mit unserer Schwachheit mitfühlt und der immer da lebt und zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln sitzt und sich für uns verwendet. Und das entspricht der Liebe Gottes. Und alle Mächte, die irdischen wie die überhimmlischen, unterstehen seiner Herrschaft. Nichts auf der Erde, nichts in den Himmeln kann je das Band zerreißen, das den kleinsten, unwürdigsten Gläubigen mit unserem liebenden und herrlichen Gott verbindet. Als Gottes Auserwählte glauben wir an Christus Jesus, da wir aus dem Glauben Christi gerechtfertigt und durch den Tod des Sohnes Gottes versöhnt und ausgesöhnt sind. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Sollte uns Gottes Liebe jemals im Stich lassen? Wir hören es als ein Bekenntnis des Paulus: Nichts kann uns von ihr scheiden, nichts, weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fürstlichkeiten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Schöpfung. In all unserer Drangsal weicht Gottes Liebe nicht von uns. Und auch wenn es uns in Gnaden für Christus gewährt ist, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, so dürfen wir dennoch für seine Liebe danken und sind aus Gnaden Sieger über das, was uns den Blick in Gottes Herz verdunkeln könnte. Ja, wir sind, wie wir hören, noch mehr als Sieger, wenn Drangsal und Druck bewirkt, dass wir in Christi Bild bereits umgestaltet werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie von dem Herrn, dem Geist. Und der Geist verwendet sich für uns. Gott ist für uns. Christus Jesus verwendet sich für uns. Und lasst uns einstimmen in das Jubellied der Liebe Gottes, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fürstlichkeiten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Schöpfung uns werden scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.